Unser heutiger Gast möchte die Welt diverser und digitaler machen. Nach einem dualen Studium der Wirtschaftsinformatik, das sie bei Hewlett-Packard mit einem Bachelor of Science abgeschlossen hat, setzt sie noch an der Hamburg Media School ein MBA obendrauf. Nach Tätigkeiten bei AppLoft und Parklane Capital kam sie 2017 zu den Online-Marketing-Rockstars. Heute ist sie dort Mitglied der Geschäftsleitung als erste und bisher einzige Frau. Sie ist dort für das Marketing verantwortlich und zusammen mit ihren Kolleginnen Kira und Heidi hat sie die 50-50-Initiative ins Leben gerufen. Sie ist außerdem dafür berüchtigt, alle lästigen Prozesse bei OMR zu automatisieren. Seit fast 5 Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Welche Rolle spielt das Thema Gender Equality dabei? Und wie kann es uns dabei helfen, die großen Herausforderungen unserer Zeit zu meistern? Und was genau ist es, dass wir Männer von euch Frauen lernen können? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Dabei beschäftigt uns immer wieder auch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work, heute mit Isa Gard.
Hallo Michael, ich freue mich, dass ich da bin.
Isa, was für eine Freude. Du stehst schon so lange auf unserer Liste und wir sind hier bei euch bei OMR zu Gast. Die Podstars sind quasi unser Hosting Company. Wir sind, glaube ich, einer der ersten 5, die ihr betreut habt. Wir sind seit Anfang an dabei, haben bewundert, wie ihr gewachsen seid. Wir haben gerade uns draußen das Namensschild angeguckt. Wie viele Menschen arbeiten jetzt bei OMR insgesamt und wie viel bei den Podstars?
Ich glaube, insgesamt haben wir gerade die 200 geknackt und Podstars, die machen schon ein Viertel davon aus, also fast 50 Leute.
Wahnsinn. Also wir sprechen ja zu einer Zeit, wo ihr gerade in der Hochphase der Planung seid für euer Festival, was jetzt zweimal ausfallen musste.
Genau, ja. 2020 und 2021 hatten wir leider kein Festival.
Genau, wir sind jetzt an der Kurve wieder bergab. Das heißt, die Inzidenzen nehmen ab und alle gehen eigentlich davon aus, dass wir im Mai wieder Veranstaltungen machen können. Da kommen wir vielleicht später nochmal dazu, denn wir fangen den Podcast ja immer mit derselben langweiligen Frage an, die aber unsere ZuhörerInnen wirklich immer sehr, sehr, sehr lieben. Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
Ja, ich finde die Frage so spannend und wie du es auch sagst, ich als Zuhörerin finde die immer sehr spannend und höre sehr gerne zu. Umso mehr Druck verursacht das, wenn man die selbst beantworten muss. Aber ich würde sagen, zum einen, wie auch viele eurer Gäste das immer sagen, haben meine Eltern sehr viel Einfluss auf mein Leben gehabt. Ich durfte schon immer selbst entscheiden, was ich machen möchte. Und auch gerade meine Mutter hat so eine Gabe zu fragen, ob das, was ich mache, wirklich das ist, was ich will. Weil das unterscheidet sich ja auch oft von dem, was man teilweise denkt, was man will. Und dann hatte natürlich noch einen Einfluss, ich war auf einer katholischen Mädchenschule, das wissen auch nicht so viele.
Wow, wo, in welcher Stadt?
In Limburg an der Lahn, wo der tolle Bischof herkommt, da kennen die meisten Limburg an der Lahn, Tierarzt von Els. Und das ist mir auch jetzt erst so im Nachhinein bewusst geworden, dass ich da ja frei von Stereotypen Mann, Frau aufwachsen konnte, beziehungsweise auch Entscheidungen getroffen habe und da auch schon sehr schnell mich so für Mathe, Physik, Informatik interessiert habe und da dann auch Mathe und Physik-LK gewählt habe und, glaube ich, in so sehr männerbehaftete Domänen eingestiegen bin und mich dann auch für mein Wirtschaftsinformatikstudium entschieden habe und mich dann aber doch irgendwie, weil ich auch ein sehr kreativer Mensch bin, nach Hamburg gezogen an die Hamburg Media School hat. Und da hat OMR, beziehungsweise mein OMR-Weg schon angefangen und ich habe Philipp kennengelernt und der hatte natürlich auch einen extremen Einfluss auf mein Leben und hat eigentlich so meinen Werdegang mitgeprägt als Mentor. Und das ist eine Station, warum ich heute hier bin und der Mensch bin, der ich heute bin, ja.
Wow. Vielleicht fangen wir mal bei deinem ersten Studium, dem Bachelor, dem dualen Studium an. Da habe ich Hewlett-Packard gelesen, was ja so eine der Companies ist, die aus dem Silicon Valley, glaube ich, aus der Garage entstanden, ganz, ganz großen Einfluss auch hatten auf die Digitalisierung der Welt, wenn auch nicht mehr so doll wie am Anfang, aber das ist ja schon eine Company, wo viele hingeguckt haben. Wie war das? Wieso bist du da hingegangen? Was hast du da gelernt? Was hast du da mitgenommen?
Ich bin dahin, weil ich mich total für Informatik interessiert habe. Mein Papa ist auch jemand, der sehr früh schon einen Computer hatte und ich durfte als Kind da sehr viel ausprobieren und habe da Spiele gespielt natürlich, aber auch so die ersten Internet-Gehversuche gemacht und Mails mit Freundinnen geschrieben und so. Und habe mich dann für ein duales Studium entschieden, weil ich schon immer ein sehr praktischer Mensch war und auch nie sehr gerne wissenschaftlich gearbeitet habe. Und das cool fand damals, die Praxis oder die Theorie direkt in die Praxis umzusetzen und auch das, was ich lerne, direkt anwenden zu können. Und hatte mich bei mehreren Unternehmen beworben, auch Bosch und IBM, und fand es bei HP einfach am schönsten von den Werten, von den Leuten. Die haben sich alle direkt geduzt und man hat sich auch in diesem Assessment Center, was man damals noch durchlaufen musste, sehr wohl gefühlt. Und das fand ich sehr spannend.
Wie war da so die Aufteilung? Immer 3 Monate Hochschule, 3 Monate Unternehmen, oder?
Ja, genau, so ungefähr. Und bei HP, das hat HP auch so ein bisschen ausgezeichnet, gab so eine Open-Desk-Policy und auch der Deutschlandchef hat zusammen im Großraumbüro mit allen Mitarbeitenden gesessen. Das fand ich damals schon sehr cool. Ist ja auch eine Anfangsform von New Work.
Absolut, absolut. Da kommen wir später noch dazu zum Thema New Work, genau. Wie ging es dann weiter? Du hast dann gesagt, okay, jetzt habe ich einen Bachelor, der ja dadurch, dass du quasi die Hälfte der Zeit im Unternehmen vollbracht hast, ja nicht dieses typische Studieren ist, man trifft sich nachmittags mal auf einen Café, man lernt zusammen, sondern es ist super strikt organisiert, genau, in diesen Scheiben. Wie bist du dann darauf gekommen, nochmal richtig zu studieren?
Ich bin schon immer sehr kreativ und habe auch diese Medien und was Medien mit den Menschen machen, das fand ich immer faszinierend. Auch Marketing fand ich sehr spannend. Ich habe auch bei HP in 2 Praxiseinsätzen im Marketing gearbeitet. Das war natürlich ein ganz anderes Marketing, auch viel B2B mit all den Cloud-Angeboten, die HP hat, und habe da so die erste Marketingluft geschnuppert und konnte dann natürlich nicht direkt so einen Marketing-Master draufsetzen, weil man das mit einem Wirtschaftsinformatik-Studiengang nicht konnte, und habe dann viel nach Unis geguckt. Da habe ich dann aber auch schnell gemerkt, dass es das nicht das ist, was ich möchte, und bin dann irgendwie durch Zufall auf die HMS gekommen. Ich hatte auch gar keine Verbindung zu Hamburg. Mein HP ist in Deutschland in Stuttgart. Das heißt, und ich komme aus Hessen, also 2 Stunden von Stuttgart, und dachte so, oh, jetzt nach Hamburg ziehen, weil ich auch eigentlich sehr heimatverbunden bin. Gut, ich mache das 2 Jahre, habe dann auch das Assessment Center an der HMS gemacht und fand es da super toll. Ich weiß nicht, wer den HMS Campus kennt, das ist so ein wunderschönes Backsteingebäude und alle sind sehr familiär, und ich habe mich da direkt wohlgefühlt und habe dann gesagt, gut, 2 Jahre Hamburg, das mache ich jetzt mal. Und dann hat es mir dort sehr, sehr gut gefallen und ich habe direkt tolle Leute kennengelernt, bei damals noch Navinum Werkstudium gemacht. Jan Bechler und so weiter kennst du ja auch, genau, sehr gut. Auch alle an der HMS gewesen. Und bin dann darüber zu Metrigo gekommen. Das heißt, die Company, die Philipp, Tobi und Christian vor OMR gegründet haben. Und habe da dann auch wieder technischer gearbeitet. Viel auch mit Zahlen. Ad Programmatic haben sie ja gemacht. Und ja, so waren dann die ersten Steps nach dem Studium, Werkstudium. Und Metrigo wurde dann ja an Zalando verkauft und das hat Parkland Capital gemacht und das fand ich sehr spannend und so bin ich dann erstmal in die M&A-Richtung gegangen.
Das heißt, das Masterprogramm war berufsbegleitend? Du hast quasi die ganze Zeit parallel gearbeitet oder ist das ein Vollzeitstudium gewesen?
Nee, das ist ein Vollzeitstudium gewesen. Okay. Also ich habe nie klassisch studiert. Auch wie du schon gesagt hattest, das duale Studium ist ja so, dass man normale 30 Tage Urlaub hatte und sonst gearbeitet hat oder studiert hat. Und an der HMS ist es auch so, dass man eigentlich keine Semesterferien oder sowas hat. Das waren 3 Trimester, die aufeinander gefolgt sind, wo man auch dann irgendwie 8 bis 12 Klausuren in 2-3 Wochen geschrieben hat. Und im Sommer konnte man Praktikum machen. Und ansonsten war das ein ganz normaler Werkstudentenjob, den ich bei Metrigo dann hatte.
Und die erste Generation von der Hamburg Media School, das waren ja Jan Bechler, Philipp Westermeier, oder waren...
Genau, Philipp und Christian und Jan und Björn und Tim von Navinum, die waren in der 2. Generation.
Genau. Alles klar. Und du hast quasi, man hat sofort irgendwie die gesehen, wie die so ins Berufsleben gegangen sind, und das war von Anfang an ein Thema wahrscheinlich, ne?
Ja, total. Ja. Also das Alumni-Netzwerk von der HMS ist total toll. Das habe ich so vorher noch nie irgendwo gesehen, weil egal, was man braucht, man bekommt immer Hilfe, und es gab auch immer so Abende, wo man sich getroffen hat und da habe ich die Jungs relativ schnell kennengelernt und bin so auch zu den Werkstudentenjobs gekommen.
Super. Und nach dem Studium war dann der erste richtig feste Job wieder, was war dann, war das Parklane oder?
Genau, ja. M&A-Beratung, die vor allem auch Startups aus der Tech- und Medienwelt beim Verkauf beraten haben.
Und was waren da so deine Takeaways, was hast du mitgenommen, was war gut, was war nicht so gut?
Ich habe mitgenommen, viel zu arbeiten, also auch gelernt, viel zu arbeiten. Das hat man vorher bei HP nicht so natürlich und vor allem auch nicht als dualer Student. Und natürlich auch sehr zahlengetrieben zu arbeiten, alles zu hinterfragen und ja, mein Wochenende zu schätzen, meine Freizeit zu schätzen. Und das war tatsächlich eine sehr, sehr anstrengende Zeit, aber auch eine sehr wertvolle Zeit, weil ich glaube, ohne diese Zeit wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt bin.
Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work und hier kommt die ganz kurze Werbeunterbrechung. Ihr wisst, dieser Podcast ist absolut unser Leidenschaftsthema und wir freuen uns über jeden Werbepartner, der uns so lange begleitet wie dieser Werbepartner Dell Technologies. Ihr kennt Dell Technologies schon aus einigen der letzten Werbeslots. Ihr findet alle Infos auf dell.de/KMU-Beratung. Was ist Dell Technologies? Ein innovativer IT-Technologiehersteller und Solutions Provider. Das heißt, ihr bekommt bei Dell Technologies Technologielösungen für Verbraucher, aber auch für Unternehmen jeglicher Größe, die speziell auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Und das Spannende ist, die Expertinnen und die Ansprechpartnerinnen geben euch gezielt Hilfe bei dem Thema, wie bringt ihr euer Business voran? Denn ihr sollt ja mit IT-Technologie und IT-Sicherheitslösungen, die notwendig sind, das Unternehmen auch weiterbringen und auch unabhängig von der Branche für die Zukunft transformieren und nach vorne bringen. Das ist die Idee. Und daher bekommt ihr End-to-End-Lösungen angeboten, wie zum Beispiel Laptops, Desktops, Zubehör, Server, zum Beispiel die Dell EMC Power Edge Server, Storage und Netzwerklösungen mit Bereitstellungsservices und Sonderkonditionen auf Zahlungslösungen. Jeder Dell Latitude Laptop kann optional mit dem Pro Support Plus zugestellt werden. Das ist ein Support-Assistent, der Fehler erkennt, bevor sie zu Problemen werden. Hatten wir schon mal beworben und besprochen. Dadurch können nämlich unvorhergesehene Ausfallzeiten, die durch Hardware eintreten können, faktisch eliminiert werden. Das ist das Gute, denn die regionalen Pro-Support-Expertinnen sind 24/7 einsatzbereit, unabhängig vom Standort und IT-Problem. Ziemlich gute Sache und kann auch mal notwendig werden. Genau dann hilft es nämlich. Pro-Support Plus schützt durch schnellen Ersatz gegen Unfallschäden, durch Herunterfallen, verschüttete Flüssigkeiten und Überspannung etc. etc. Wie gesagt, alle Informationen auf dell.de/KMU-Beratung oder ihr ruft einfach an unter 0800 724 4869. Und jetzt geht's weiter mit On the Way to New Work.
OMR war ja am Anfang, wenn ich das aus den Gesprächen mit Philipp richtig mitnehme, eher ein Sidekick, ein Hobby. Genau. Das war die Idee, glaube ich, Mensch, es gibt im Bereich digitales Marketing keine coolen Konferenzen, das ist alles irgendwie so eingeschlafen. Wir als eine Firma, die in dem Markt irgendwie ein Player sind, wollen irgendwie unsere Kunden kennenlernen, aber auf diesen staubigen Veranstaltungen wird das nichts. Lass uns doch mal was Eigenes machen. Das war die Grundidee, ne?
Genau, ja.
Und die erste Konferenz fand wann statt? Weißt du, kannst du das
2011 sagen? 2011 in der Bucerius Law School mit 200 Leuten.
Und da wusstest du aber noch nicht, dass es OMR gibt, ne?
Das, nee, tatsächlich
da warst du noch,
nicht.
Das war noch die Zeit, als du in Stuttgart bei HP
genau,
warst.
Ja.
Und dann wurde ja, über die Zeit war irgendwie relativ schnell klar, wow, da ist ja doch ein Geschäftsmodell dahinter. Da kommen auf einmal potenzielle Kunden und sagen, kann ich da nicht ausstellen? Und du bist reingekommen als die Entscheidung, das wird jetzt Philipps neues Hauptjob, da, die war schon gefallen, ne? Oder war er da noch, pendelte er dann noch zwischen Metrigo und?
Da pendelte er noch. Ich habe ihn noch kennengelernt, als er auch noch tief bei Metrigo involviert war. Als dann dieser Deal Metrigo Zalando feststand, hat Philipp gesagt, ich mache jetzt Vollzeit OMR und ziehe mich da raus.
Genau. Und erzähl mal, wie war das, als du hier ankamst, deinen ersten festen Job hier hattest? Wie viele Leute wart ihr? Was war dein Thema?
Ja, als ich noch Werkstudentin war, waren OMR 5 Leute. Das war 2015. 2017 bin ich wiedergekommen. Da waren es knapp 35, würde ich sagen. Und ich bin eigentlich eingestellt worden, um die Marketingabteilung aufzubauen. Und 2 Wochen vor Start rief Philipp an, da war ich noch im Urlaub, Luisa, unsere Produktmanagerin hat gerade gekündigt. Sag mal, meinst du, du könntest die Tech-Abteilung auch noch mit übernehmen?
Also hast beides gekriegt.
Genau. Und dann meinte ich so, ja, okay, gut, kannst mal probieren, mal sehen, wie lange das gut geht. Und dann habe ich tatsächlich von 2017 bis jetzt gerade im Januar beide Abteilungen mit aufgebaut. War ganz am Anfang ganz alleine tatsächlich. Im Marketing sind wir jetzt zu 10 und im Tech-Bereich tatsächlich 20 Leute. Und seitdem ich im Juni dann auch noch die Geschäftsleitungsstelle plus 50-50 dazu bekommen habe, habe ich mich dann entschieden, für den Fokus die Tech-Abteilung abzugeben. Und jetzt haben wir einen neuen Head of Digital Products.
Super. Also unfassbare Geschichte. Wir haben, wie gesagt, vorhin vor dem Board gestanden von 35 Menschen, die ihr wart, als du angefangen hast, auf 200 in knapp 5 Jahren. Also gewaltige Entwicklung. Was ist das, was sich am meisten verändert hat für dich, wenn du jetzt deinen Start anguckst und die Art, wie du heute arbeitest?
Wie ich heute arbeite? Natürlich war ich ganz alleine. Ne? 2018 habe ich das Marketing für auch schon, ich glaube, 40.000 Leute auf dem Festival alleine gemacht. Da hat sich natürlich jetzt sehr viel verändert. Ich war viel generalistischer unterwegs, habe in jede Marketingdisziplin reingeguckt, habe nebenbei noch die App gebaut und also beziehungsweise mit Entwicklern natürlich die App gebaut und Ausstellerportale, Website, alles Mögliche, was wir hatten. Und jetzt habe ich über die Zeit die Teams aufgebaut, habe gelernt, Verantwortung abzugeben. Das fällt am Anfang natürlich ja auch schwer, wenn man das alles selbst alleine hochgezogen hat. Und bin jetzt gar nicht mehr so viel operativ involviert, was manchmal natürlich auch ein bisschen traurig ist, beziehungsweise ich schade finde, weil ich gerne tief mitarbeite, aber auch genauso gerne mein Team führe und mit meinem Team spreche, die richtigen Fragen stelle, damit wir zum Ziel kommen. Und da hat sich die Arbeit von einer sehr operativen zu einer sehr strategischen gewandelt. Mhm.
Wir haben es in der Anmoderation gehört, du bist die erste und bisher auch einzige Frau in der Geschäftsleitung. Wie ist das passiert? Wie kam die Idee dazu, dich in dieses Team aufzunehmen und wie fühlt sich das an als einzige Frau?
Die Idee kam tatsächlich von Philipp. Das fand ich sehr schön. Ich hatte damals, war Head of Digital Products und Marketing und bin auch jemand, der nach Wachstum strebt und habe viel mit Philipp darüber gesprochen, wie ich mich weiterentwickeln kann, was so meine nächsten Steps sind. Und dann hat er mir im Oktober 2020 meinte so, komm Isa, lass mal reden und hat mir dann diese Stelle angeboten. Aus dem Nichts. Ich habe das nicht gefordert und fand das dann dementsprechend sehr cool, dass ohne Forderung jemand auf mich zukommt und mir diese Stelle anbietet und das auch in mir sieht. Und das fand ich natürlich super. Und zusammen mit Philipp, dann dem anderen Philipp und Jasper sind wir in der Geschäftsleitung und das klappt sehr gut. Und ich merke aber auch, dass es gut ist, dass ich als Frau in der Geschäftsleitung dabei bin, um eben auch dieses Thema Gendergleichberechtigung, wir brauchen mehr Frauen in Führungspositionen, wir brauchen mehr 50-50 und müssen das immer wieder hinterfragen, dass ich das dort vorantreiben kann.
Mhm. Haben wir auch in der Einladung gehört, 50-50, eine Initiative, die du zusammen mit zwei Kolleginnen gegründet hast. Erzähl mal, wie der Grundgedanke dahinter ist und wie ihr das in den Jahren manifestiert habt. Was ist 50-50 heute alles?
Mhm. 50-50 steht für Gendergleichberechtigung. Die Initiative haben wir Anfang 2019 ins Leben gerufen, weil wir einfach diesen Missstand gesehen haben in allen Branchen. Man denkt ja oft, Online-Marketing ist 50-50. Das ist auch so, aber nicht in den Führungspositionen, weil am Ende sind da doch sehr viele Männer, wenn man in die einzelnen Unternehmen schaut. Und dann haben wir gesagt, wir starten einfach mal mit einem kleinen Event auf dem Festival und gucken, wie das angenommen wird. Das war damals oben R19. Da hatten wir einen Masterclass-Raum, den wir mit 250 Leuten dann auch gefüllt haben und standen sogar noch Leute vor der Tür, weil die Kapazitätsgrenze erreicht war. Und das war für uns ein schönes Signal, dass das Thema angenommen und gesehen wird.
Da habt ihr quasi einen ganzen Tag diesen Raum gespielt oder eine einzige Masterclass?
Ja, eine Masterclass. Das waren so 2 Stunden. Und oben R20 wollten wir das noch eine bisschen größer aufziehen, länger machen. Das ist dann natürlich ausgefallen. Und dann mussten wir uns erst nochmal neu strukturieren, gerade mit Corona, weil dann natürlich ein paar andere Themen noch Prio hatten. Wie überleben wir das überhaupt? Mhm. Und dann sind wir das Thema nochmal ganz neu angegangen, dass man das unabhängig vom Festival sieht, einfach 365 Tage im Jahr denkt, weil das Thema einfach so wichtig ist, dass es nicht nur 2 Tage im Jahr stattfinden sollte. Und haben dann den Podcast ins Leben gerufen, wo wir mit dir ja auch als ersten Gast gesprochen haben, wo wir immer wieder neue Themen besprechen aus unterschiedlichen Branchen, ob es jetzt Fußball ist oder Musik und auch die einzelnen Themen, sei es Frauenquote oder Gendern, und da auch sehr, sehr viel gelernt haben und da auch unseren Ansatz, dass wir mit der Community zusammen lernen wollen, weil wir selbst noch keine Expertinnen sind, sehr doll leben. Und das funktioniert unfassbar gut. Und nach der positiven Resonanz des Podcasts haben wir dann auch noch weitere digitale Events gemacht, haben jetzt einen Newsletter gestartet im November und unseren Instagram-Kanal. Das heißt, wir erstellen jetzt auch viel, viel mehr Content rund um das Thema und können, haben da auch die Chance, dann Partner einzubinden, die sich auch platzieren wollen zu dem Thema, weil wir merken, dass die Resonanz einfach auch von Unternehmensseite so unfassbar spannend ist und alle Leute das Thema auch sehen, was ja sehr cool ist. Und jetzt auf dem Festival, das am 17. und 18. Mai stattfindet, haben wir das erste Mal einen ganzen Tag eine Bühne, wo wir alle Themen rund um Gendergleichberechtigung bespielen.
Und wenn man jetzt das vergleicht mit dem Masterclass-Raum, in den 250 Menschen gepasst haben, wird das Ganze ein bisschen größer, ne? Wie viele Leute könnt ihr dort beherbergen?
Genau, da passen 1000 Leute rein. Und da hoffen wir natürlich, dass ganz viele kommen und Lust auf diese Themen haben.
Und das ist mit dem normalen Festival-Ticket abgegolten. Das ist jetzt nicht das große Ticket für die Mittwochskonferenz, sondern es ist das ganz normale.
Genau.
Sag mal ganz kurz für unsere ZuhörerInnen, was kostet ihr im Moment aktuell?
49 € kostet das normale Expo-Ticket.
So, das heißt, ihr habt dort die Möglichkeit, für 49 € nicht nur die wunderbaren Aussteller zu besichtigen, sondern einen Tag lang alles rund um Diversity, Inclusion, Belonging.
Alles rund um das Thema mitzubekommen. Wir sind auch vorgestern mit der Kommunikation für einen GründerInnen-Pitch gestartet. Falls da jemand ein Startup hat, das sich rund um das Thema Impact dreht, der kann sich da auch noch bewerben und hat die Chance, auf der Bühne zu pitchen und auch die Chance auf spannende Investitionen. Da haben wir zum Beispiel Verena Pauster und Dea Sophie Kramer als Investorinnen am Start.
Und Impact heißt Nachhaltigkeit, also alle Themen, die wirklich was bewegen. Also
die was bewegen und auch Startups, die einen starken Purpose haben und auch bestehende Industrien einfach neu denken. Es muss nicht nur das Thema Nachhaltigkeit sein.
Und Bedingung ist, wie viele GründerInnen, also wie viele weibliche Gründer, eine Person? Oder?
Genau, es sollte paritätisch besetzt sein, im besten Fall. Ja.
Mhm. Habt ihr schon ein paar Programmpunkte, die ihr nennen könnt, SpeakerInnen, die dort sein werden? Magst du schon was erzählen oder ist das noch ein bisschen zu früh?
Wir haben schon ein paar auf jeden Fall confirmed, zum Beispiel Ann-Kathrin Schmitz, die so ein bisschen was zum Thema, wie stelle ich mich selbst dar? Ist es ein Unterschied, ob ich eine Frau oder ein Mann bin im Personal Branding, die dazu ein bisschen was erzählt? Dann Alisa Janke von Purely, die auch was zum Thema Vereinbarkeit erzählen wird, die selbst ja ein sehr profitables Startup gegründet hat, jetzt gerade ihr zweites Kind erwartet und trotzdem Vollgas gibt und da erzählt, wie das funktionieren kann. Und dann haben wir auch sehr viele spannende Panel mit Unternehmen, die Hands-on-Tipps, wie kriege ich Diversity in meinen Unternehmen und wie lebe ich es im Alltag, geben werden. Also alles rund um das Thema.
Super. Genau. Und euer Ansatz ist ja 50-50, das heißt, es werden dort auch Männer sich zu dem Thema äußern und nicht nur Frauen, sondern es wird eine auch wahrscheinlich von den Speakern 50-50 besetzte Bühne sein?
Das ist das Ziel, ja. Das ist wie in unserem Podcast, weil wir sagen, wenn nur Frauen über das Thema reden, ändert sich auch nichts. Wir wollen Männer mit in den Diskurs einschließen und ja, deswegen 50-50 auf der Bühne, im Podcast und in allem, was wir tun.
Genau, und jetzt gibt es ja auch bald Geburtstag, ne? Der Podcast wird ein Jahr alt.
Ja.
An welchem Datum nochmal?
Am 18. März und die Jubiläumsfolge werden wir am 17. veröffentlichen.
Wow.
Mit dir als Host.
Das ist eine kleine Überraschung. Sehr, sehr schön. Was ich, und vielleicht kommen wir jetzt vom Beispiel 50-50 nochmal wieder auf OMR als Gesamtkonstrukt zurück. Was ich sehr bewundert habe, auch über die letzten 2 Jahre, ist diese Fähigkeit, die bei euch irgendwie in den Genen zu sein scheint, von einem One-Trick-Pony immer wieder euch neu zu erfinden. Also ich versuche es mal zu erklären. Als ich euch kennengelernt habe, das erste Mal dabei war, wart ihr ein Ein-Tages-Event mit Ausstellern und SprecherInnen und dann habt ihr zwischendurch ein bisschen natürlich das am Leben gehalten, habt irgendwie einen Artikel pro Tag gehabt, aber ihr wart eigentlich eine Brand, die sehr stark auf ein Event ausgerichtet war. Mit der Corona-Krise war das ja vorbei und ihr hattet aber im Prinzip eigentlich das auch schon vorbereitet. Also ihr konntet relativ schnell auf diese Krise reagieren. Erklär doch mal, was ist OMR heute? Was gehört alles dazu? Was für Themen beschäftigen euch? Und vielleicht gehen wir dann nochmal drauf, wie seid ihr eigentlich mit der Corona-Krise umgegangen? Warum habt ihr es geschafft, vom One-Trick-Pony euch zu einer integrierten Medienmarke zu entwickeln?
Ich würde fast schon behaupten, dass wir das auch schon vor Corona waren, weil wir ja immer den Ansatz hatten, dass wir nicht 2 Tage im Jahr stattfinden wollen, sondern 365. Und wie du schon gesagt hast, es gab jeden Tag einen Artikel von uns im Postfach, sodass man immer wieder mit der Marke konfrontiert wurde. Wir haben die Podcasts ins Leben gerufen, die auch inzwischen, also zumindest der OMR-Podcast, 2-mal die Woche erscheint. Das heißt, wir haben ja diesen Flywheel-Gedanken, du kannst OMR auch jetzt außerhalb des Festivals kennenlernen. Die meisten Leute haben dann Einstiegspunkte rund um unser Flywheel. Das heißt, du lernst uns vielleicht über den Artikel kennen, du lernst uns über den Podcast kennen oder auch über das Festival und dann kommst du mit all unseren anderen Produkten in Kontakt. Was wir sonst noch haben, ist unseren Education-Bereich, wo wir Reports, Deep Dives, Academies zu Themen rund um Online-Marketing machen, also sei es Instagram-Marketing, TikTok-Marketing. Jetzt haben wir gerade einen spannenden zur Gen Z rausgebracht. Wie macht man eigentlich Marketing für diese Generation, die ja etwas anders tickt? Dann haben wir OMR Reviews, das ja auch durch die Corona-Krise entstanden ist, weil wir gesagt haben, wir wollen das Festival nicht 1:1 digitalisieren. Ich glaube zum Beispiel überhaupt nicht an Avatare, mit denen man dann durch virtuelle Messehallen läuft und wo Leute 2 volle Tage vor ihrem Laptop sitzen und da dasselbe machen wie auf einer Messe. Das geht aus meiner Sicht nicht und hat auch keine Lust drauf. Deswegen haben wir nur einzelne Teile digitalisiert und haben gesagt, was haben wir eigentlich auf der Messe? Und zwar haben wir Unternehmen, die Produkte vorstellen. Und dann haben wir überlegt, wie können wir diese Produkte vorstellen und wie können wir transparent machen, was Leute von diesen Produkten halten. Und so sind wir zu OMR Reviews gekommen und haben eine Software-Bewertungsplattform ins Leben gerufen, die jetzt auch schon sehr gut läuft, wo fast 30 Leute inzwischen angestellt sind und wo wir auch sehr viel Potenzial sehen. Dann haben wir noch eine Online-Marketing-Jobs-Plattform, also alles Mögliche, alles, was sich rund um Online-Marketing dreht und das alles, was unser Flywheel ergänzt.
Ihr habt dann auch noch angefangen, Filme zu produzieren. Vielleicht erzählst du nochmal, ist gerade ja einer sehr beachtet erschienen. Vielleicht erzählst du das nochmal.
Ja, die OMR Originals. Wir haben mit einer Doku zu Mittelhof angefangen. Das war praktisch auch wieder dieser Flywheel-Ansatz, dass man nochmal eine andere Zielgruppe erreicht als die wir bisher erreicht haben. Jetzt haben wir haben uns jetzt vorgenommen, eine Doku pro Jahr zu veröffentlichen. Vielleicht werden es dieses Jahr auch 2, mal schauen. Und die zweite wurde jetzt zur Geschichte von Jung von Matt veröffentlicht. Und da erhoffen wir uns, dass wir natürlich auch Leute erreichen, die vorher noch nicht mit OMR in Kontakt getreten sind und nutzen das als reine Branding-Maßnahme. Ja.
Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work und hier kommt ein neuer Werbepartner, den ihr, glaube ich, noch nicht als Werbepartner bei uns kennengelernt habt, den ich aber schon sehr, sehr lange kenne und deswegen versuche ich das jetzt mal aus meiner eigenen Erfahrung hier auch wiederzugeben. Es geht um die Soho Corporation mit Z geschrieben. Soho ist eine leistungsstarke Software-Suite für den Betrieb eures gesamten Unternehmens und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wir nutzen Soho in bestimmten Anwendungsfällen seit, jetzt muss ich überlegen, 10 Jahren? Locker 10 Jahren. Und das wirklich Starke ist, ihr könnt mit der Soho One-Anwendung ein Flickenwerk aus Cloud-Anwendungen, veralteten Tools, papierbasierten Prozessen und mit quasi eben diesem einen Tool als ein Betriebssystem fürs gesamte Unternehmen ersetzen. Schaut es euch mal an. Soho ist wirklich eine tolle Firma. Wie gesagt, wir kennen sie gut, wir nutzen es selber. Es sind über 45 Apps der Soho One Suite in einem Tab in der Cloud erreichbar. Da sind Sachen dabei für den Vertrieb, fürs Marketing, für die Buchhaltung, Personalverwaltung. Also alles Mögliche, was man eben so braucht aus einer Hand. Und das Spannende ist eben, dass die Kommunikation zwischen diesen Apps möglich ist. Also das heißt, die sind alle miteinander verbunden. Also als Größenordnung, mittlerweile sind das über 40.000 Unternehmen, die Soho One nutzen, also quasi alles aus einer App und dann die Möglichkeit haben, aus über 50 unternehmenskritischen Apps zu wählen, wie eben schon gesagt, Vertrieb, Marketing, Kundensupport, Backoffice und. Schaut es euch mal an, 75 Millionen Soho-Nutzer weltweit, also tatsächlich eben schon etwas sehr Etabliertes, Datenschutz steht im Fokus, es wird die Privatsphäre respektiert. Ich finde den Kontakt zum Soho-Team super, sehr gut erreichbar. Wie gesagt, eine sehr down-to-earth-Firma und keine Werbeertragsmodelle in den Apps. Also alles, was man so braucht, natürlich DSGVO und EU-konform und. Also schaut es euch mal an. Ihr findet alle Infos auf Soho mit Z geschrieben, also Zoho, also zoho.com/newwork, wenn ihr es noch nicht kennt. Zoho.com/newwork. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
Von der Betrachtung von außen war das für mich so, als ich hörte, okay, die OMR 20 kann nicht stattfinden wegen Corona, hatte ich so das Gefühl, dass ihr euer Produkt einmal komplett in Einzelteile zerlegt habt. Also ihr hattet ja irgendwie auch Tonnen von Fleisch bestellt und habt dann ein Catering-Wagen genommen und habt gesagt, okay, dieses Fleisch verarbeiten wir jetzt mal das nächste Jahr bei uns im Vorhof, genau, und ja, habt quasi dafür gesorgt, dass das funktioniert hat. Ihr habt auf der Messe ja selber also wahrscheinlich eine Quote von 70-80% Software-Ausstellern gehabt. Das wurde dann Reviews. Also ihr habt euer Produkt wirklich zerlegt und neu zusammengesetzt, ne? Und das ist das, was ich so bewundere, dass man eben nicht sagt, wir sind eine Marke, die einmal im Jahr eine große Konferenz macht, sondern nee, wir sind eine Marke, die Menschen die heutige Zeit erklärt. Das Buch von Philipp, würde ich sagen, auch eine Line-Extension. Mhm. Und eigentlich macht ihr es ja bei 50-50 genauso, ne? Ihr habt es angefangen als kleinen Teil der Tagung und habt dann gesagt, okay, wie machen wir aus dem Ding jetzt eine richtige.
Genau, ja. Das ist so dieser Erlebnisansatz. Das machen wir auch mit den anderen Verticals, die wir haben, wie Finance Forward oder Future Moves, dass wir erst Content erstellen, dass wir Podcasts aufnehmen und dann werden auch zum Beispiel diese beiden Vertical-Marken auf dem Festival mit Bühnenprogramm stattfinden und so versuchen wir, neue, moderne Medienmarken zu schaffen, die nicht in Print zum Beispiel stattfinden müssen.
Ja, und als, sagen wir mal, Querschnittsmarke ist dann Podstars, verbindet quasi alle eure, genau, eure Themen, für die euch interessiert. Vielleicht erzählst du auch nochmal, wie sich Podstars entwickelt hat von den ursprünglich mal einem Menschen, Philipp, der den, ja, OMR-Podcast gemacht hat, zu, ja, 50 heute.
Ja, total. Philipp kam ja auf die Idee, während er seine Zwillinge im Kinderwagen durch die Gegend schob und immer amerikanische Podcasts gehört hat und gesagt hat, das Format finde ich so super spannend, lass einfach mal starten, und hat dann mit dem OMR-Podcast, wo er spannende GründerInnen und UnternehmerInnen interviewt. Und das hat sich unfassbar schnell in den letzten Jahren entwickelt. Ich weiß, als ich 2017 wieder zu OMR kam, dass Vincent und Konstantin, die jetzt die Geschäftsführer von Podstars sind, alleine waren, also wirklich zu zweit 2017. Und dieses Geschäft immer weiter ausgebaut haben. Am Anfang war der OMR-Podcast das, was wir vermarktet haben, wo wir viel Energie reingesteckt haben, was wir heute immer noch tun, wo inzwischen auch eine Person dediziert wirklich nur für diesen OMR-Podcast zuständig ist. Und dann aber auch schnell neue Formate entwickelt haben und auch geguckt haben, wie können wir andere Formate, die wir nicht selbst produzieren, vermarkten? Wie können wir auch branded Podcasts erstellen, was ja auch inzwischen super gefragt ist bei Unternehmen, die sich in diesem Bereich platzieren wollen, weil wir oft auch sagen, wenn du ein Instagram-Profil hast, warum hast du dann keinen Podcast? Da kannst du dich ja nochmal viel besser präsentieren, mhm, und viel besser erklären, was dein Unternehmen ausmacht, und das über eine sehr inhaltliche Form. Und so haben wir sehr viele jetzt Content-Managerinnen, Audio-Producer, und so ist das Unternehmen ist eine eigene GmbH auf über 50 Leute gewachsen.
Vielleicht gehen wir mal auf dieses Thema Branded Podcast ein. Erzähl mal so ein Beispiel, wie sowas sein kann. Also eine Firma sagt irgendwie, Mensch, Podcast klingt spannend, die kommen dann zu euch und dann, wie geht's weiter?
Genau, dann schauen unsere Content ManagerInnen, welche Formate da passen können, weil es soll jetzt nicht so on the nose sein. Zum Beispiel, wir nehmen den Vodafone Digitale Vorreiter Podcast. Da haben wir uns überlegt, was ist ein Format, inhaltliches Format, das zu Vodafone passt, die sich ja auch sehr digital aufstellen, die viele Unternehmen unterstützen. Und so sind wir dann auf dieses Digitale VorreiterInnen gekommen. Und da interviewt auch ein Host, der nicht von Vodafone kommt, Christoph Bursek, spannende Persönlichkeiten, am Ende ein bisschen wie der OMR-Podcast, aber auf einem kleineren Level auch. Und das ist alles mit dem Vodafone-Logo in der Ecke, aber auf eine subtile Art und Weise. Das heißt, du kommst immer mit dem Logo in Kontakt, aber Es ist nicht so in your face wie bei manch anderen Werbeformen. Mhm.
Gibt ja auch solche, die dann den Namen nicht direkt drin haben, also was wie ohne Aktien wird's schwer. Das genau. Ist ja auch ein ist das ein wie würde man das nennen? Ist das Co-Branded Podcast oder ist das ein Branded Podcast?
Es ist auch Branded Podcast von Trade Republic.
Trade genau. Republic, ne? Und das ist ein Format, was ihr börsentäglich, glaube ich,
genau.
Macht, ne?
Ja.
Und das ist, was umfasst eure Betreuung? Also ihr liefert quasi von der Idee bis zur technischen Umsetzung alles? Oder
kommt
wie?
Immer drauf an, was der Kunde möchte, aber wir machen, also von der Idee bis zur Host- und Gästinnenauswahl machen wir alles. Also Idee, Gäste auswählen, Host aussuchen. Genau, dann gibt es ganze Produktionstage, wo 6 Podcasts oder 10 an einem Tag aufgenommen werden. Dann schneiden wir, veröffentlichen. Teilweise betreuen auch die Kolleginnen da die Instagram-Kanäle. Also rundum.
Wow. Jetzt hast du im Nebensatz erwähnt, Verticals, einmal das Finance Vertical, das heißt nochmal wie?
Finance Forward. Und dann haben wir noch New Mobility, das ist Future Moves.
Genau, vielleicht gehen wir mal auf das New Mobility Future Moves. Das ist ja ganz neu.
Mhm.
Was ist da der Hintergrund, der Kern, mit wem zusammen macht ihr das? Das ist, glaube ich, eine Initiative, die ihr nicht alleine
startet. Genau, das machen wir zusammen mit der Messe. Das ist so ein bisschen aus der IAA auch entstanden, die ja auch um eine neue Stadt gepitcht hat. Und dann ist es jetzt anstatt Frankfurt München geworden. Und wir haben uns dann zusammen mit der Messe überlegt, was könnten wir für Hamburg machen? Ist das nicht auch ein Format, das man nochmal neu denken sollte? Weil gerade in diesem Mobilitätsbereich ja so unfassbar viel passiert und am Ende sich auch kaum mehr wirklich für die richtigen Autos, die da auf diesen Messeständen stehen, interessiert, sondern Mobility einfach neu denken. Was sind die neuen Formen? Es gibt mittlerweile so viele Fortbewegungsmittel, so viel Shared Mobility. Und da haben wir diesen klassischen OMR-Weg gewählt, dass wir mit Content jetzt gestartet sind. Es gibt jeden Tag einen Artikel. Es gibt inzwischen einen Podcast, wo jede Woche eine Folge rauskommt. Und auf dem OMR-Festival am ersten Tag wird es auch da die Kick-Off-Konferenz geben mit sehr vielen spannenden Menschen aus der Mobilitätsbranche.
Wie ist da eure Erwartung? Wie viele Menschen sollen sich da einfinden in dem Raum?
Das wird in der Konferenzhalle stattfinden. Also da ist Platz für 8.000 bis 10.000 Leute.
Wow. Und wie seht ihr so die Reaktion der Industrie? Sagen die Menschen, wir brauchen nichts Neues, wir haben alles, oder habt ihr da richtig schon Zulauf? Also
nee, da haben wir auch schon Zulauf. Auch klassische Automobilhersteller, die da totale Lust drauf haben, involviert zu sein, und da wird es wirklich schon Gas geben.
Und das heißt, da wird es auch dann was zum Reinsetzen, Anfassen und so weiter geben. Stellen die auch aus, oder ist es erstmal ein reines Konferenzformat?
Nee, dieses Jahr wird es ein reines Konferenzformat. Perspektivisch soll das natürlich autark stattfinden mit Messe, wie also eine kleine neue Mobilitäts-OMR werden.
Wow. Wir rasen hier
durch die Produkte
und durch alles. Isa, wenn wir uns jetzt mal angucken, das Thema New Work. Wir sind ja mit unserem Podcast On the Way to New Work einer der ich glaube, ersten 5 Podcast-Formate, die von den Podstars produziert worden sind. Inhaltlich machen wir das selber, aber ihr macht den Rest. Wie hat sich bei OMR das Thema New Work eingeschlichen? Kann man sagen, dass ihr da jetzt nur Co-Gastgeber des Podcasts seid, oder ist das für euch ein Thema, was euch beschäftigt?
Nee, das beschäftigt uns extrem im Moment. Auch alle Dimensionen von New Work. Gerade auch durch Corona hat sich bei uns viel geändert. Wir waren am Anfang schon eine Company, wo Homeoffice nicht üblich war, gerade auch durch das Festival, weil man viel zusammengearbeitet hat. Das hat sich durch Corona extrem geändert. Jeder, der möchte, kann, wann immer er mag, ins Homeoffice und kann auch mal mehrere Wochen von woanders arbeiten. Jetzt in der Festivalzeit ist es natürlich auch ein bisschen schwieriger, weil es von Vorteil ist, wenn man hier ist, und auch dieser kreative Austausch, finde ich, vor Ort ist es nochmal viel schöner und effektiver, als wenn man sich kurz anruft und irgendwie versucht zu brainstormen. Und dann natürlich das Thema 50-50 hat großen Einfluss. Man merkt, dass die Leute das Thema mitdenken an allen Ecken und Enden, und auch wenn zum Beispiel jetzt neue Leute recruited werden, dass auch nochmal hinterfragt wird, macht das jetzt Sinn, dass wir noch einen Mann einstellen? Auch, wir haben auch rein weibliche Teams, wo man auch sich fragen sollte, macht es jetzt Sinn, dass wir noch eine Frau einstellen? Und das finde ich sehr schön, dass sich da so viel in den Köpfen getan hat und dass die Leute diese Themen auch sehen, aktiv ansprechen und wir immer versuchen, alles möglich zu machen.
Hm. Wir glauben ja, Christoph und ich glauben ja, dass die Rolle des Büros sich jetzt quasi nochmal neu definiert. Ne? Also früher war das Büro, wo Menschen hingegangen sind und man hat aufgepasst, dass die auch arbeiten. Hm. Und sind sie wieder nach Hause gefahren. Das ist jetzt nicht mehr so, das ist nicht mehr nötig. Jedes Mal, wenn ich mich dazu entschließe, ins Büro zu fahren, muss ich irgendwie einen Grund haben. Und wir glauben, dass Firmen diese Gründe finden und kommunizieren müssen. Und wir glauben weiter, dass es bei ganz, ganz vielen Firmen die Rolle des Büros eben der Ort ist, wo kreative Dinge entstehen, wo Neues entsteht, wo gemeinsam an Sachen gearbeitet wird. Siehst du das ähnlich, dass das die Rolle des Büros wird?
Total. Und das merkt man auch bei uns. Das ist auch eigentlich das, was ich eben meinte, dieses Kreative, gerade vor dem Festival, wo wir so viele kreative Sachen auch entscheiden müssen. Wie sehen die Plakate aus? Was drucken wir? Spannendes an die Messehallen, wie zum Beispiel die Crumpy Cat, die wir 2019 hatten. Und das entsteht einfach nicht remote, das muss man auch ganz ehrlich sagen, weil man da oft so seine Agenda hat, dann rusht man eine Stunde durch das Meeting und man hat nicht diesen kreativen Austausch, wie man ihn an der Kaffeemaschine ab und zu hat. Und ja, ich glaube aber trotzdem schon, dass bei uns, bei vielen, der Büro oder das Büro schon der Mittelpunkt ist, weil hier auch so viel Afterwork stattfindet, weil wir schon ja dieses sehr familiäre Verhältnis haben, wo die Leute Bock auch drauf haben, ins Büro zu kommen und das auch nicht nur immer machen, wenn sie einen Anlass haben, sondern auch einfach kommen, weil sie keine Lust haben, alleine zu Hause zu sitzen und sich austauschen wollen und auch vielleicht das ein oder andere Feierabendbierchen trinken wollen. Wir haben ja auch so schöne Locations wie unsere Garage, die mit unseren Partnern ja sehr liebevoll eingerichtet wurde, wo die Leute sich gerne aufhalten. Und ich glaube, wenn man das Büro zu so einem Happy Place macht, dann ist es nicht nur der Ort, wo man hingeht, wenn man muss. So.
Sehr schön, sehr schön. Lass uns nochmal auf die Phase, die jetzt so im Ausklingen ist und hoffentlich so auch nicht wiederkommt, die Corona-Phase, nochmal darauf eingehen. Ihr habt in diesem Zeitraum ja eure Kompetenz, die ihr habt, auch in den Dienst dieser Sache gestellt. Ihr habt an dem Ort, wo ihr normalerweise euer Festival macht, Hunderttausende von Menschen geimpft.
Ja.
Magst du das nochmal zu erzählen, wie das gekommen ist, dass eine Eventorganisation wie OMR, eine Logistik-Powerhouse, dazu kommt, Menschen zu impfen?
Ja, das war sehr spannend auf jeden Fall. Das war im Dezember 2020, kam Philipp irgendwann zu mir und meinte so, Isa, was hältst du davon, wenn wir das Impfzentrum in Hamburg machen? Ich so, was bedeutet machen? Wir können die Leute doch nicht impfen. Und er meinte so, ja gut, alles, was nicht medizinisch ist, machen wir. Also Einlass, die Drehkreuze, wann darf wer wohin, die Helfer organisieren und so weiter. Und dann haben wir da länger drüber nachgedacht und die Stadt hat uns explizit gefragt, weil wir eine der wenigen Organisationen sind, die die Messehallen einfach so gut kennt, die so viele Leute da durchschleusen kann. Und ja, normalerweise machen wir das an 2 Tagen im Jahr. Jetzt haben wir es 8 Monate gemacht. Das war schon auf jeden Fall herausfordernd. Aber ich fand es sehr schön, dass wir diese Herausforderung angenommen haben und da auch natürlich was sehr Gemeinnütziges gemacht haben und allen geholfen haben. Und diese Stimmung dort war, das haben mir sehr viele Leute beschrieben, so unfassbar rührend, wie doll sich die Leute auf ihren Impftermin gefreut haben, wie doll sie gefeiert haben, dass sie es, also dass sie ihre Impfung bekommen haben und das war echt sehr, sehr schön. Und ja, wir haben alles organisiert, was nicht medizinisch war, haben innerhalb von kürzester Zeit mehrere tausend Helfer akquiriert durch unser Netzwerk. Und ja, das war sehr spannend. Da hat aber auch ein Team bei uns sehr, sehr harte Arbeit geleistet, die sonst natürlich ein glitzerndes Festival organisieren. Das war für die, glaube ich, auch natürlich sehr kräftezehrend, da 8 Monate in der Messe ohne Tageslicht zu sitzen. Aber immer noch größten Respekt davor.
Ja, Wahnsinn. Also ich habe das mit großer Hochachtung verfolgt. Jetzt ist ja so, dass ihr für das Festival selber, für diese Tage und ich denke mal die Woche davor und vielleicht noch danach, eine extrem hohe Anzahl von Menschen wieder braucht. Ne? Mhm. Die habt ihr ja nicht alle, haltet ihr ja nicht alle vor. Ihr habt eure 200 Festen, aber es arbeiten ja im Umfeld des Festivals wie viele Menschen?
Boah, das kann ich gar nicht beziffern. Wir suchen aber 2000 helfende Hände, die ungefähr, also die Studenten sein sollten, im besten Fall über 18. Ihr könnt natürlich auch, was auch immer, ne? Jeder, der Bock hat, natürlich. Ich glaube, 90% sind Studenten, weil es einfach sehr in diese Lebensphase passt.
Also Mindestalter 18?
Mhm. Und da suchen wir ja 2000 Leute, da helfen natürlich noch viel, viel mehr von Messeaufbau bis Lichttechnik und alles Mögliche. Und die Helfer, die wir suchen, das macht unser Crew-Team. Da könnt ihr euch einfach mal unter omr.crew anschauen, was es da für Einsatzorte gibt. Das ist von Akkreditierung über Garderobe bis Speaker-Betreuung, ist da alles dabei. Und ihr könnt da auch relativ flexibel wählen, auf was ihr Lust habt. Aber da gilt natürlich auch First Come, First Serve. Wer da Lust hat, bewerbt euch. Wir suchen zum Beispiel bei mir im Team noch jemand, der Community Management macht und auf die Instagram-Nachrichten antwortet, auf Facebook und auf Twitter und so weiter. Also alles
groß, große Zahl von Leuten. Also ich möchte gerne unsere HörerInnen da nochmal motivieren. Wir haben ja mehrere Generationen, die uns hören, also angefangen von 10, 11, 12-Jährigen, die das quasi so auf dem Rücksitz im Auto mithören, bis hin zu lange Pensionierten und insbesondere die Älteren, denkt an eure Enkelkinder, die Mittelalteren, denkt an eure Kinder. Also das ist hier ein Feld, wo wirklich auch eine Menge gelernt werden kann. Ne? Also es ist ja nicht nur so, dass man da jetzt irgendwie schnell Geld verdient, sondern man kriegt wirklich mit, wie entsteht so ein Gebilde. Und von daher, also meldet euch bei nochmal, sagt nochmal die
omr.com/crew.
omr.com/crew. Isa, wir laufen langsam so auf die Zielgerade. Ich würde gerne mit dir noch über das Thema Inspiration sprechen. Viele nennen da Bücher, einige nennen Filme, Menschen. Was hat dich auf deinem Weg inspiriert? Vielleicht sowohl zum Thema Women in Tech, aber auch zum Thema allgemein dein Weg jetzt im Berufsleben. Wer hat dich inspiriert?
Das inspiriert einen ja doch immer sehr viel, auch einzelne Podcast-Folgen, einzelne Bücher. Ein Buch, das ich ganz toll finde, ist Unsichtbare Frauen, wo man merkt, wie krass diese Gender-Data-Gap ist, also wie viel eigentlich auf Männer ausgelegt ist und wo Frauen wirklich 50% der Bevölkerung einfach missachtet werden, sei es die Infrastruktur von der Stadt oder die Temperatur im Büro oder Medikamente, die man nimmt, das ist ja eigentlich echt alles auf Männer ausgelegt und
an Sicherheitsgurte, Airbags, alles.
Alles an Männern getestet und nicht auf den weiblichen Körper ausgelegt. Das hat mir echt nochmal bewusst gemacht, wie viel Aufholbedarf in allen Ecken und Enden ist. Dann, da haben wir eben ja schon mal drüber geredet, der Film Hidden Figures, den finde ich super, ja, also einmal auch ergreifend, der hat sehr viel in mir bewegt, weil einfach drei Frauen hauptsächlich verantwortlich waren dafür, für den ersten Raketenstart in den USA, die erste Umrundung der Erde. Und dass da auch klar wird, dass den Beruf der Mathematikerin, Informatikerin früher einfach Frauen gemacht haben, dass das ein weiblicher Job war, der jetzt natürlich, wo er so lukrativ geworden ist, eigentlich als Männerdomäne gilt. Und was das auch mit diesen Frauen da früher gemacht hat, die hauptsächlich für was verantwortlich waren und eigentlich überhaupt nicht gesehen wurden. Der hat mich sehr geprägt und auch mitgenommen.
Ja, ein Spielfilm, den man, weiß nicht, Netflix, Amazon Prime, müssen wir nochmal gucken, aber den werden wir auf jeden Fall verlinken. Ich selber habe den gesehen und bin umgefallen, habe gedacht, okay, jetzt kapiere ich eigentlich, was das Thema ist. Und das eine Szene, die mich damals sehr berührt hat, also eine dieser schwarzen Frauen, die dort wirklich mitverantwortlich war für diese ganzen unfassbaren Berechnungen, die konnte da in dem Office, in dem Projektbüro, die konnte nicht auf die Toilette, weil die Toiletten nur für weiße, ich glaube sogar nur für weiße Männer waren. Und die musste dann 20 Minuten durch den Regen irgendwo hinrennen, um auf Toilette zu kommen. Und ihr Team wartete auf sie und hat nicht verstanden, wo sie ist, bis dann nachher der Projektleiter, als er mitbekommen hat, was das für ein Problem ist, irgendwie die Schilder abgehauen hat. Also
total
wirklich
faszinierend. Und man kann sich einfach nicht vorstellen, dass das mal die Lebensrealität war. Und das sollte man sich viel öfter vor Augen führen, wie weit wir alleine in den letzten 50 Jahren gekommen sind. Und dann auch noch ein Buch, das ich auch sehr motivierend finde, ist Untamed von Glennon Doyle, weil sie dort auch immer wieder dazu aufruft, das habe ich auch eine gute Abrundung des Podcasts eingangs gesagt, sie hinterfragt oder sagt ganz oft, man soll hinterfragen, mache ich wirklich das, was ich will oder mache ich das, was andere von mir erwarten? Und manchmal weiß man das ja selbst gar nicht so genau. Mache ich das jetzt aus Eigenmotivation oder aus Fremdmotivation, weil alle anderen sich freuen, wenn ich das jetzt schaffe oder weil andere diese Erwartung in mich setzen? Und das hat mich nochmal dazu bewegt, Dinge, die ich tue, öfter zu hinterfragen und auch für mich zu hinterfragen, ist es das, was ich will und was mich weiterbringt.
Thanks for sharing. Danke. Die letzte Frage, die wir stellen, ist die Bucketlist-Frage. Was ist es, was du noch selber erleben möchtest? Was möchtest du noch lernen und was möchtest du zurückgeben?
Erleben möchte ich, dass wir irgendwann hoffentlich in ganz naher Zukunft bei 50-50 angelangt sind und das auch hoffentlich selbstverständlich und dass das einfach nicht mehr so ein extremes Thema sein muss, dass man nicht mehr darüber redet, dass eine Frau in einer Führungsposition ist, sondern dass das selbstverständlich ist. Das finde ich sehr schön und dass man auch diese Effekte sieht und dass jeder diese Vorteile sieht, die 50-50 mit sich bringen. Sag nochmal, was waren die anderen zwei?
Lernen, was möchtest du noch lernen?
Lernen möchte ich noch, besser mit meinen Gefühlen umzugehen, weil ich bin oft auch so ein Mensch, der sagt, nur Freude ist gut, Traurigkeit und Wut sind schlechte Gefühle, was ja totaler Quatsch ist, weil jedes Gefühl seine Berechtigung hat. Und das fällt mir ab und an noch ein bisschen schwer, auch mal Trauer zuzulassen, mal wütend zu sein und nicht nur die Freude oder das Glücklichsein als positives Gefühl wahrzunehmen, weil ich glaube, auch Wut und Traurigkeit haben ihre positiven Seiten.
Das ist eine Antwort, die mir heute ganz besonders viel gibt. Vielen Dank dafür. Wir erzählen jetzt nicht warum, aber du weißt es. Und die letzte Kategorie ist, was möchtest du vielleicht irgendwann weitergeben, zurückgeben?
Ich merke ganz doll im Austausch mit auch meinen KollegInnen, die bei mir im Team sind, dass ich teilweise schon sehr als Vorbild agiere, ohne dass es mir bewusst ist und dass viele schön finden, was ich in so kurzer Zeit erreicht habe. Und da würde ich gerne zurückgeben, den anderen oder gerade meinem näheren Umfeld das auch zu ermöglichen, ihnen zu zeigen, wo liegen ihre Stärken, was können sie damit erreichen und sie auch in diese Richtung zu pushen und zu enablen. Genauso wie du das ab und zu bei mir machst. Und ich habe eben schon zu Michael gesagt, immer wenn ich Michael sehe, habe ich so ein schönes Gefühl und fühle mich gewertschätzt. Und das würde ich auch gerne anderen Leuten zurückgeben. Das finde ich ist eine sehr tolle Eigenschaft.
Vielen Dank und ganz, ganz viel Erfolg bei allem, was jetzt auf euch zukommt. Und nochmal Happy Birthday zu einem Jahr 50-50.
Vielen Dank, das hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, das war wieder eine besondere Folge. Wir haben uns ja vorgenommen, Christoph und ich, deutlich diverser zu werden, mehr Frauen in den Podcast einzuladen, als wir es bisher hinbekommen haben. Ganz schlecht waren wir nicht, aber da ist noch Raum nach oben. Und mit Isa ist das eine ganz, ganz tolle Folge geworden. Ihr Weg als Women in Tech zu OMR ist ein ganz, ganz tolles Beispiel, glaube ich, für ganz viele andere Wege, die wir in Zukunft noch sehen werden. Ihr Einsatz für das Thema Diversität mit ihrem Podcast 50-50 ist ein wunderschönes Beispiel. Und ja, ich bin sehr, sehr froh, dass wir diese Geschichte gleich so früh in diesem Jahr hier bei uns erzählen können und bin sehr gespannt, was ihr, liebe ZuhörerInnen, so denkt und natürlich auch, was du, lieber Christoph, so denkst.